Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen und dieses Mal wieder mit einer Aufnahme von der Messe, denn es ist das Frühjahr und da beginnt immer wieder die Messesaison und wir waren bei der Zukunft Personal Nord, beziehungsweise ich muss es ja schon richtig sagen, ich war da und du warst aber, das muss man auch dazu sagen, sehr verdienterweise mal wieder in einem längeren Familienurlaub.
Genau, und ich habe trotzdem alles mitbekommen, da unsere Kollegin Gudrun Porath im Publikum saß und mir live mit Fotos Berichterstattung geleistet hat.
Ob ich das auch ordentlich gemacht habe.
Ganz genau. Also Micromanagement-Kontrolle, wer dazu Fragen hat, ja, an mich wenden.
Aber du hast natürlich das Podium trotzdem verpasst live,
aber, ja, aber ich habe natürlich nachgehört. Ja, ich habe schon reingehört, natürlich.
Ja, klar. Und damit ein Thema dir angeschaut und angehört, das tatsächlich sehr gegenwärtig ist und egal in welcher Unternehmensgröße, Branche oder in welcher Form von Arbeitsprozessen, nämlich Change.
Ja, und dafür hattest du ja zwei Expertinnen zu Gast, sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Praxis. Und wie ich gehört habe, zuerst dachte ich ja, es artet irgendwie aus auf der Bühne oder so. Ihr habt irgendwie über Partys gesprochen, wurde mir nur mal kurz gesagt. Aber wo ich jetzt reingehört habe, war ich beruhigt. Ging alles in Ordnung.
Ganz genau. Das ist nämlich eigentlich nur ein Bild für Veränderungsprozesse, das geprägt wurde von unserem ersten Gast, nämlich Simone Kaufeld, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie, auch prämiert als eine der 40 führenden Köpfe des Personalmagazins und Herausgeberin vieler Fachzeitschriften wie Personal Quarterly. Jedenfalls hat sie das sehr bildhaft beschrieben, dass Menschen einfach immer wieder über Veränderungen transparent informiert werden wollen und in diesem Bild gesprochen, sie wollen Teil der Party sein, immer wieder eingeladen werden und kommen dann eigentlich auch recht gerne.
Dann muss ich natürlich immer an die Führung denken und an die Führungskräfte, die in dem ganzen Prozess in der Regel so ein bisschen mehr schon wissen, die auch wissen, wo es hingeht und die sich auch bewusst sein müssen, dass sie diesen Vorsprung haben. Und die sind so in der Rolle, Vorbilder zu sein. Das sind diejenigen, die kommunizieren müssen. Das sind diejenigen, die auch so die Change-Impulse bei anderen hervorlocken müssen. Und ich muss so diese verschiedenen Ebenen auch miteinander in Einklang bringen. Das heißt, es reicht nicht nur, ist das Top-Management sagt was, weil in der Regel sind es die Führungskräfte, die operativen Führungskräfte, die das Ganze dann hinterher umsetzen müssen.
Genau, es ist nämlich deren Job, diese Change-Party so ein bisschen auszurichten und eben die Informationsprozesse und Kommunikationskanäle zu gestalten. Und das haben wir alles ein bisschen näher beleuchtet bei diesem Podium.
Das hat dir dein zweiter Gast dann auch noch bestätigt, oder?
So ist es tatsächlich. Der zweite Gast war nämlich Andrea Heinze und sie hat nochmal aus der Praxisperspektive berichtet, dass auch für sie die Führungskräfte ein zentraler Hebel sind. Andrea Heinze ist seit über 20 Jahren in Change-Projekten aktiv und ist im Change-Management und Cultural Development bei der Jung-Heinrich AG. Und sie hat auf dem Podium auch nochmal beschrieben, wie sie die Rolle von Führungskräften auch in der internen Change-Guidance aufgenommen haben und darin auch erklären, mit welchen Handlungsempfehlungen sie Führungskräfte eben ausstatten.
Das erste ist tatsächlich, in und am Führungsteam zu arbeiten. Also Kotter würde sagen, die Guiding Coalition aufbauen. Wenn das ausfällt, haben wir nach hinten hin immer ganz viel Probleme. Und deswegen arbeiten wir immer als allererstes mit dem Führungsteam, weil das sind die Treiber, das sind die, die das ausstellen, die die Orientierung und Klarheit geben. Und da ist es total wichtig, dass sie zum einen ein abgestimmtes Zielbild haben, dass sie ihre Rolle in der Veränderung kennen und dass sie einheitliche Botschaften besprechen und vor allem auch teilen. Danach kommt tatsächlich genau das Thema Prozesskommunikation, also immer wieder zur Party einladen.
Das heißt, wenn ihr jetzt wie ich wissen wollt, was genau diese vielen Handlungsempfehlungen aus und für die Praxis sind und was die Wissenschaft dazu sagt und warum genau es unbedingt die Führungskräfte dazu braucht, dann hört jetzt rein. Also ab ins Gespräch.
Gespräch.
Herzlich willkommen an euch beide, Simone und Andrea. Schön, dass ihr da seid. Und wir starten direkt mal in unser Thema. Es geht um Wandel, es geht um Change, Transformation. Das sind alles Begriffe, die wir, glaube ich, auch hier auf der Messe ständig antreffen. Simone, jetzt mal an dich. Ich habe den Eindruck, alle sprechen davon, dass der Transformationsdruck so hoch ist wie nie, die Halbwertszeit von Skills so niedrig wie nie und dass es eigentlich noch nie so einen starken Transformationsruck und eben auch einen
fast Pflicht gibt für Unternehmen wie gerade jetzt. Ist dieses Narrativ, das ich eben so empfinde und das wir auch überall antreffen, denn richtig? Also lässt sich das wissenschaftlich auch aufzeigen, dass dieser Druck zu Change so hoch ist wie nie?
Genau, also wenn wir gucken, haben wir natürlich schon so diese vier Megatrends, die da sind, so Digitalisierung, Dekarbonisierung, dann der demografische Wandel, ne, auch regulatorische Anforderungen, die wir haben, wo schon eine ganze Menge auf uns einprasst. Wenn wir in so Gefährdungsbeurteilungen gucken, ist der Veränderungsdruck schon immer eine Anforderung, die auch bei Mitarbeitern relativ hoch ausschlägt. Wenn wir Statistiken glauben, wie viel mehr Veränderungsprojekte im Moment durchgeführt werden als noch vor 10 Jahren und was man erwartet, was die nächsten 10 Jahre da noch auf uns zukommt, ist das schon ein Vielfaches wie vor 10 Jahren noch oder vor 15 Jahren. Gleichzeitig haben wir alle so einen kleinen Präsenzbias, ne? Das heißt, das, was im Moment passiert, dass das alles an Disruption da ist, ist uns besonders präsent und von daher auch sehr im Gedächtnis abrufbar, ne? Und wenn man es natürlich historisch angucken würde, würde man sagen, ja, es gab immer wieder solche Zeiten, ne? Wir haben die Industrialisierung, wir haben die Digitalisierung in den 80er, 90er, vielleicht sogar noch 2000er Jahren gehabt, die Automatisierung, ne? Also es gab immer wieder diese Zeiten. Das historisch betrachten nicht so außergewöhnlich. Wenn wir jetzt gucken, was alles auf uns einströmt, was an Veränderungen da ist, an Veränderungsprojekten, an Veränderungen, die wir noch gar nicht bewältigt haben, ist das schon enorm. Und das merken die Mitarbeitenden und das merken auch die Geschäftsführung. Mhm.
Du hast jetzt gerade schon im Rückblick erwähnt, Industrialisierung, Automatisierung, was würdest du sagen, ist gerade eben das größte Transformationsprojekt für zumindest die Mehrheit der Organisationen?
Schon das Thema Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz, sich da mit auseinanderzusetzen. Aber auch noch sehr viele, wo ich beobachte, man guckt erstmal noch und steht so ein bisschen auf der Seitenlinie, weiß, da ist was und man müsste eigentlich einsteigen und guckt, wann steige ich denn ein und kleine Pflänzchen, die man vielleicht schon ausprobiert, ne? Und andere natürlich, die da auch sehr groß schon vorweggehen. Aber da haben wir noch was zu tun.
Mhm. Dann Andrea, mal an dich aus der Praxis, auch schon bevor du bei Jung Heinrich warst, warst du viel mit den Themen Change beschäftigt, in anderen Funktionen. Wie ist denn dein Eindruck? Also hast du das Gefühl, im Moment lastet sehr viel Druck auf diesen Change-Bereichen oder ist es vielleicht eben auch, wie Simone beschrieben hat, durchaus dieser Effekt von wir nehmen es eben im Moment sehr stark wahr?
Also ich würde sagen, das ist beides. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren mit Change-Projekten verbandelt, ob jetzt in der Leitung, an oder im Projekt. Und ein Druck war immer da, sonst hätten wir es nicht gemacht, manchmal auch selbst gemacht, ne? Was ich heute schon beobachte, ist einfach das Tempo und vor allem auch die Parallelität. Also wie Simone sagte, es sind halt so viele Faktoren, die kommen. Neben der Digitalisierung haben wir ja auch die geopolitischen Situationen aktuell. Und gerade globale Konzerne sind da stark von betroffen, ob es die Lieferketten sind oder der Wettbewerb. Wenn ich da an China denke, war ja jetzt gerade viel in der Presse auch, wie es uns betrifft. Und das macht natürlich nochmal eine ganz andere Komplexität, die ganz anders gespürt wird. Aber sicherlich, also in der Präsenz, es wirkt gerade sehr viel auf einmal. Und ja, das kann ich bestätigen.
Und dann gehen wir doch aber mal konkret zu deiner jetzigen Aufgabe bei Jung Heinrich. Welche Art von Transformation erlebt ihr denn da gerade am stärksten?
Also Jung Heinrich ist ein Unternehmen, das seit vielen, vielen Jahren, also über 70 Jahren, ja eigentlich im Wachstum war. Von daher eine leichte Transformation war ja immer da, immer eine positive, ne, der Wachstum. Und wir sind aktuell in einer Situation, wo wir das erste Mal auch wirklich gucken, wie stellen wir uns anders und stärker für die Zukunft auf. Und da geht es zum einen natürlich um die typischen Themen wie Automatisierung, Digitalisierung, aber auch ganz viel, wie stärken wir die Ablauf- und die Aufbauorganisation. Und ich bin aktuell selber persönlich sehr stark eingebunden in einem Projekt, das heißt digitale Ende-zu-Ende-Prozesse. Da geht es halt einfach um Effizienzen, um schnellere, kundenzentrierte Prozesse, um sich einfach auch also skalierbar und vor allem auch flexibel für die Zukunft aufzustellen. Ja, und damit sind wir auch wieder bei Digitalisierung und natürlich auch vor allem Vereinfachung und Einheitlichkeit von Prozessen, Harmonisierung von Prozessen und den entsprechenden Systemen dazu.
Mhm. Ich glaube, auch an Digitalisierung und KI kommen wir einfach derzeit nicht vorbei. Aber mal davon abgesehen, ob es jetzt wirklich ein Transformationspeak ist oder nicht, für Organisationen ist es zentral zu wissen, wie kann ich eine Transformation erfolgreich gestalten. Und da geht die Frage wieder an dich, Simone. Gibt es denn aus der Forschung Faktoren, die du benennen kannst, die zeigen, so wird eine Transformation erfolgreich?
Genau, wir orientieren uns natürlich immer noch gerne an dem alten Lewinschen Bild, dass wir sagen, wir müssen erst auftauen und so ein Bewusstsein schaffen, dann müssen wir Veränderungen initiieren und durchbringen und dann gibt es auch wieder so eine Stabilisierungsphase. Ne? Dieses Bild ist eigentlich ganz schön, bis darauf, dass wir im Moment sagen, ja, aber ständig gehen diese Veränderungen weiter und es gehen auch ganz viele Veränderungen parallel. Das heißt, man muss diese Veränderungen eigentlich auch so ein bisschen orchestrieren und aufeinander auch abstimmen, um halt nicht so Überforderungssituationen dann herzustellen. Ne? Und natürlich kennen wir auch bestimmte Faktoren, ne, wo wir wissen, man braucht sowas wie, wo soll es eigentlich hingehen? Ne? Was ist so die Vision und wie hilft uns die auch weiter in der gegenwärtigen Situation gut zu bestehen? Und die brauche ich natürlich und die muss ich auch immer wieder kommunizieren und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen klar machen. Wir haben uns so ein bisschen angeguckt in einem großen Projekt, wo es so um Dekarbonisierung ging, also um den grünen Stahl bei uns in der Region und haben da geguckt, ja, wie sind die Mitarbeitenden denn da eigentlich unterwegs und konnten da finden, dass wir eigentlich sehr viele proaktive Mitarbeitende haben, die das total sinnvoll auch finden und sagen, ja, in die Richtung müssen wir uns entwickeln. Dann gibt es einen bestimmten Anteil, die sind eher so neutral. Und dann haben wir auch die, die eher sagen, na, das wollen wir eigentlich nicht. Und die haben wir gefragt, was sie denn eigentlich brauchen, um voll hinter dieser Veränderung zu stehen und damit loszugehen. Und das fand ich total interessant. Alle haben gesagt, natürlich, wir wollen kommunizieren, wir wollen eingebunden werden, wir wollen informiert werden. Alle haben aber auch gesagt, wir brauchen Sicherheit. Das heißt, die Organisation soll uns Sicherheit bieten, dass unser Arbeitsplatz sicher ist. Dann war es so, dass die Proaktiven auch die waren, die selber ganz aktiv mitgestalten wollten und dafür auch ihre Foren haben wollten. Und sehr interessant war die, die man immer so gesagt hat, ja, die wollen nicht so richtig mitziehen. Dass die aber so waren, dass sie vielleicht einfach so ein bisschen länger gebraucht haben. Ne? Und ich habe das dann so ein bisschen so übersetzt, die wollen immer wieder informiert werden, sie wollen eigentlich immer wieder zur Party eingeladen werden. Ne? Das heißt, dort einfach so ins Bild nehmen, das sind nicht die, die das absolut nicht wollen, sondern die brauchen vielleicht einfach ein bisschen länger und immer wieder einladen, immer wieder mitnehmen und irgendwann kommen sie zur Party und freuen sich und sind auch mit dabei.
Ja. Das heißt, wenn ich zusammenfasse, was wir für die Party brauchen, dann war es jetzt Kommunikationskanäle und eben Transparenz im Sinne von Informationen werden immer wieder geteilt, Sicherheit und eben auch ein Zielbild, eine Vision, also wissen, wofür muss ich mich jetzt gerade verändern. Gibt es denn noch weitere Faktoren?
Genau, es gibt noch weitere. In der Psychologie haben wir viel so zu Gerechtigkeit auch geforscht die letzten Jahre und da ist es so die prozedurale Gerechtigkeit, die besonders wichtig ist. Und da so dieser Faktor Voice. Und Voice heißt nicht unbedingt, dass ich mitbestimmen muss, sondern Voice heißt einfach, ich habe die Gelegenheit, meine Meinung kundzutun. So, und dafür muss ich auch Foren schaffen. Das heißt, dass ich gehört werde und dass irgendjemand, der entscheidet, dies mitgehört hat und in seine Entscheidung mit einbezieht. Das heißt nicht, dass andere das machen, was ich möchte, sondern es heißt, ich werde gehört. Ne? Das finde ich was extrem wichtig ist. Dann muss ich natürlich immer an die Führung denken und an die Führungskräfte, die in dem ganzen Prozess in der Regel so ein bisschen mehr schon wissen, die auch wissen, wo es hingeht und die sich auch bewusst sein müssen, dass sie diesen Vorsprung haben. Und die sind so in der Rolle, Vorbilder zu sein. Das sind diejenigen, die kommunizieren müssen. Das sind diejenigen, die auch so den Change oder die Change-Impulse bei anderen hervorlocken müssen. Und ich muss so diese verschiedenen Ebenen auch miteinander in Einklang bringen. Das heißt, es reicht nicht nur, dass das Top-Management sagt was, weil in der Regel sind es die Führungskräfte, die operativen Führungskräfte, die das Ganze dann hinterher umsetzen müssen. Die muss ich gut an Bord haben und ich brauche auch die Mitarbeitenden. Und diese Ebenen müssen miteinander
miteinander kommunizieren und in den Austausch kommen. Ich brauche einen iterativen Prozess, wo es immer wieder Reflexionselemente gibt, wo es Feedback gibt und wo wir uns auch wieder neu adjustieren in unserem Veränderungsbemühen. Und natürlich spielen so kulturelle Aspekte auch eine Rolle, ne? Sowas wie Vertrauen, sowas wie Lernorientierung, sowas, Fehler sind auch erlaubt, ne? Oder wo wir im Moment ja auch viel von sprechen, ist so psychologische Sicherheit, ne? Die halt hier auch wichtig ist, ne? Und mein Plädoyer im Moment ist immer, dass ich sage, wir sind in so disruptiven Zeiten, eigentlich weiß oft überhaupt gar niemand, wo es so richtig hingeht. Wir müssen eigentlich die Mitarbeitenden selber nutzen, um die Organisation zu verändern. Das heißt, wir brauchen eigentlich Personalentwicklung, um Organisationsentwicklung auch betreiben zu können.
Da sind jetzt schon wichtige Faktoren gefallen. Wir werden die auch gleich noch vertiefen, aber vorab noch ein paar Fragen dazu. Diese Faktoren, die du beschrieben hast, würdest du sagen, die sind auch relativ universell gültig? Das heißt, unabhängig davon, welche Art von Transformation läuft, ob es jetzt Digitalisierung ist oder vielleicht auch ein Restrukturierungsprozess, und oder hängen die auch noch zusätzlich natürlich davon ab, welche Ressourcen ein Unternehmen hat, um welche Branche es sich handelt? Also können wir die wirklich so universell als Checkliste erstmal aufschreiben oder müssen wir sie noch ausdifferenzieren?
Ja, ich glaube, wir können sie schon so als Art Checkliste im Hinterkopf behalten, ne? Und müssen dann immer gucken, bei dem konkreten Veränderung, brauchen wir da alles oder ist da etwas wichtiger oder auch weniger wichtig, ne? Also in Großunternehmen habe ich in der Regel viel mehr Ressourcen, um dann reinzugehen, ne? Wir haben vorhin hier das Beispiel von Volkswagen gehört, ne? Wo man sieht, wo man eine Zeit lang dachte, Mann, da könnte jetzt aber auch mal langsam was vorangehen, ne? Gerade im Hire-Bereich. Und eben in dem Vortrag dachte ich, da ist jetzt in kürzester Zeit relativ viel passiert. Ne? Das heißt, da ist irgendwo ein Knoten geplatzt, die Ressourcen wurden dann drauf gesetzt, die Technologien waren vielleicht auch da, ne? Und dann konnte relativ viel passieren. Ne? Die Abstimmungsprozesse in so Großunternehmen sind natürlich oft immer viel länger, bis man dann hat. Aber wenn man sich dann entschieden hat, kann man irgendwie oft mit ziemlicher Wucht etwas tun. Das ist in kleinen und mittelständischen Unternehmen eher anders. Da hat man schnellere Entscheidungswege, aber oft fehlen dann die Ressourcen, um im größeren Umfang was zu machen. Man hat weniger Spezialwissen, kann weniger auf Spezialwissen auch zurückgreifen, ne? Oder wenn wir jetzt an das Thema KI denken, gibt es da natürlich auch noch Herausforderungen in der Technologie. Also wir haben nicht überall die Datenqualität, die wir brauchen. Von daher gibt es dann auch manchmal Enttäuschungen, wenn die entsprechend nicht stimmt, ne? Oder was ich in vielen Projekten beobachtet habe, man denkt zu sehr von der Technik aus und weiß gar nicht genau, was ist denn jetzt der Anwendungsfall, und bindet den Nutzenden hinterher gar nicht genug mit ein. Also arbeitet zu wenig mit Ansätzen wie Design Thinking, sondern kommt eher, welche Möglichkeiten bietet mir denn die Technologie, macht was, und dann passt es aber nicht so richtig für den Anwender. Und ich glaube, das sind manchmal auch so spezifische Sachen, die man dann berücksichtigen kann. Mhm. Die Faktoren, die ich eben genannt habe, sind, glaube ich, sehr generell, ne? Und auch, dass die Mitarbeiter so eine Readiness dafür erreichen müssen, das ist auch was sehr Universelles.
Mhm. Wie Sie das schaffen können, da schauen wir gleich noch drauf. Aber jetzt mal zu eurem konkreten Projekt. Andrea, du hast gesagt, du bist stark jetzt in das Digitalisierungsprojekt eingebunden. Vielleicht kannst du uns mal kurz alle abholen, worum geht's da und wann habt ihr das und warum habt ihr das ausgerollt?
Also tatsächlich, Julia, habe ich mich eigentlich entschieden, wenn ich hier das wirklich greifbar machen will, dann würde ich eher ein anderes Projekt nehmen.
Okay.
Denn das Digitalisierungsprojekt hat halt Vor- und Nachteile im Change. Wir laufen halt jetzt schon seit 8 Jahren in diesem Projekt. Das ist eine verdammt lange Laufzeit und es gibt wenig Change-Projekte, die diese Laufzeit haben. Na, da ist eine lange Vorbereitungsphase, wo die Arbeit im Change eher mit dem Projektteam ist. Neue Arbeitsmethoden, neue Zusammenarbeitsmodelle, gemeinsamen Weg, wo wollen wir eigentlich hin und wie schaffen wir die Vereinheitlichung? Und dann kommt der große Rollout und dann nochmal zu gucken, wie nehmen wir eigentlich die Betroffenen mit? Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich viel zu groß, um es hier zu erklären. Deswegen würde ich einfach ein bisschen genereller vorgehen, wie wir im Grunde genommen vorgehen. Denn es kommt sehr darauf an, was für ein Projekt wir vor uns haben. Und wir empfehlen unseren Führungskräften und Projektleitenden immer als erstes mal eine Standortbestimmung zu machen. Was für ein Change habe ich eigentlich hier vor mir? Also wie groß ist der, wie viele Teams sind eigentlich betroffen, wie global ist der Betroffenheitsgrad, wie hoch ist der Impact auch? Ist ein Unterschied, ob ich ein System optimiere oder ob ich Rollen verschiebe. und ganz neue Rollen aufbaue. Und das entscheidet eigentlich immer so ein bisschen, wie ich das Projekt dann auch change-seitig aufstelle. Und ich habe einfach mal ein typisches, das kennen wahrscheinlich viele, ja, im Bereich ändert die Aufbauorganisation, baut ein neues Target-Operating-Modell auf. Und da ist es, also bei uns wird Change immer aus einem Business-Bedarf heraus initiiert. Nie des Changes wegen. Und hier ging es halt eben darum, wie können wir Doppelarbeiten verringern und wie können wir uns vor allem kundenspezifischer aufstellen, intern jetzt ein zentraler Bereich für uns. Und das teile ich total mit Simone, da habe ich gerade ganz viele Erfolgsfaktoren, die wir für uns auch wahrgenommen haben. Die haben wir in sogenannte Key-Prinzipien aufgebaut, in unserer internen Change-Management-Guidance, die auch Handlungsempfehlungen gibt. Und das erste ist tatsächlich, in und am Führungsteam zu arbeiten. Also so praktisch, Kotter würde sagen, die Guiding Coalition aufbauen. Aber das ist bei uns tatsächlich, wenn das ausfällt, haben wir nach hinten hin immer ganz viel Probleme. Und deswegen arbeiten wir immer als allererstes mit dem Führungsteam. Meistens da ja schon eben dann eher mit dem Zukünftigen auch, weil das sind die Treiber, das sind die, die das ausstellen, die Orientierung und Klarheit geben. Und da ist es total wichtig, dass sie zum einen ein abgestimmtes Zielbild haben, also dass auch wirklich alle die gleiche Interpretation haben, dass sie ihre Rolle in der Veränderung kennen und dass sie einheitliche Botschaften besprechen und vor allem auch teilen. Danach kommt tatsächlich genau das Thema Prozesskommunikation, also immer wieder zur Party einladen, eben auch schon in den Beginn, wenn wir noch gar nicht die Lösung kennen, Transparenz schaffen, wo wollen wir eigentlich hin? Und da ist, ne, viele sagen immer, das Why ist wichtig, also das Why ist sicherlich wichtig, um zu wissen, warum müssen wir uns verändern? Ich finde manchmal viel wichtiger, wo geht's eigentlich hin und wozu machen wir das? Nämlich die Frage, what's in it for me? Weil das sorgt für Attraktivität. Nicht bei jedem, aber zieht zumindest diejenigen, von denen du immer sprichst, die halt auch mitwollen. Und damit hat man schon eine breitere Fläche. Und natürlich da einfach immer Transparenz und damit auch Sicherheit zu geben, die spielen hier keine Hidden Games, sondern die machen das und die sind noch im Prozess und die sind die ganze Zeit transparent dabei. Wir suchen auch immer wieder Multiplikatoren, die mitgehen und mitgestalten. Das ist natürlich bei Aufbauorganisationen etwas schwieriger als bei Ablauforganisationen. Gehen dann tatsächlich mit den Führungskräften auch ganz stark in das Thema eben diese einheitlichen Botschaften und dann, wenn es live geht, auch die Mitarbeitenden frühzeitig einbinden, individuell oder in Teamgesprächen, je nach Impact und dann einen gemeinsamen Kickoff. Was aber vor allem in der Umsetzung dann auch wichtig ist, ist die Teams weiterhin zu begleiten. Und das machen wir grundsätzlich mit Workshops, wo alle Teams einfach nochmal im Teambuilding intensiv zusammenkommen, wo sie Rollen und Verantwortlichkeiten klären, wo sie auch ihren Auftrag und Beitrag nochmal gemeinsam im Team zusammenstellen und das nochmal, ne, dass jeder das Verständnis und auch Einverständnis dabei hat. Und wir begleiten sie auf dem Prozess immer wieder mit Touchpoints, wo sie zusammenkommen, Transparenz schaffen, Dialog schaffen, das, was du auch sagtest, ne, sie wollen gehört werden, also wirklich offene Kommunikation erlauben, ohne dass man gleich in Aktionen verfällt, aber dass gehört wird, dass Stimmen gehört wird, dass auch immer wieder geguckt wird, wie ist das Verständnis, wie ist mein Einverständnis und wie ist auch meine Zuversicht, dass das was wird. Ja, und so begleiten wir und am Ende dann eben auch in den Schnittstellen diese Klärung zu schaffen.
Und habt ihr irgendwie einen Prozessplan, der dann zum Beispiel festlegt, in dieser Frequenz gibt es dann Gespräche mit Mitarbeitenden, kriegen sie die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben und ihre Einschätzung der aktuellen Transformation irgendwie auch zu teilen? Oder wird das irgendwie bedarfsorientiert dann von Führungskräften zum Beispiel ausgearbeitet?
Je nach Größe des Projektes und ob sie mit Change-Begleitung oder ob die Führungskraft das tatsächlich führt, ist es unterschiedlich. Aber grundsätzlich gibt es halt diese Schrittigkeit und diese sogenannte Change- und Kommunikations-Roadmap, wo genau diese Touchpoints immer wieder eingeplant werden, na, damit man wieder zur Party kommen kann, damit man wieder ins Gespräch kommen kann, damit man auch mal gucken kann, wie ist die Stimmung gerade, worauf müssen wir nochmal achten, wo muss nachgeschärft werden. Also daran arbeiten wir schon. Das ist ein ganz, ganz elementarer Erfolgsfaktor. Mhm. Ja.
Das heißt, du hast gerade selbst gesagt, man muss vielleicht an mancher Stelle auch nachschärfen. Wie messt ihr denn, wie gut dieser Transformationsprozess läuft? Also woran macht ihr das fest und woran merkt ihr dann, nee, wir müssen jetzt vielleicht nochmal die Richtung ändern oder wir müssen einzelne Stellschrauben nochmal anders drehen?
Also woran messen wir, ob der Transformationsprozess gerade läuft? Zum einen haben wir da also situative Messungen. Was wir immer wieder machen in diesen Dialogformaten, ist tatsächlich abfragen, und zwar anonym, meistens mit Mentimeter oder ähnlichen Tools, wie ist das Verständnis gerade von 0 bis 100? Ne? Also verstehe ich, wo wir hinwollen und warum wir das tun? Dann auch meistens so im Sinne von Einverständnis und Emotionalität, ne? Welche Wörter fallen mir gerade ein, wenn ich daran denke? Ne? Und da kommen wirklich die ganze Bandbreite von Freude und Aufgeregtsein zu absoluter Frust.
War Party auch schon dabei?
Tatsächlich war Party jetzt noch nicht dabei, aber manchmal auch sehr kreative Sachen. Und für uns auch immer wieder, wie zuversichtlich bin ich, dass das klappen kann. Mhm. So. Und auch das ist nämlich dann spannend, wie sich das entwickelt. Da bringt es nicht, wenn du es nur einmal misst, sondern zu gucken, wie entwickelt sich das, um da auch dann in den Dialog zu gehen. Aber du hattest im Vorfeld ja auch mal gefragt, woran messen wir eigentlich Erfolg dann? Und Erfolg, den kann man nur an den KPIs des Business, ne? Also, und da merke ich auch immer wieder, das ist eigentlich Projektmanagement, hat aber mit Change viel zu tun. Wenn ich darüber rede, was sind eigentlich die Ziele des Projektes? Ist uns das klar und woran machen wir das fest? Und das auch wirklich festzuhalten, um am Ende zu gucken, ist das, was wir gesagt haben, was wir machen wollen und woran wir es festmachen, auch eingetreten.
Jetzt wollen wir natürlich über Erfolg reden, wie wir das alle bestmöglich machen. Aber Erfolg kann ja auch sein, mit Herausforderungen dann wieder erfolgreich umzugehen. Was sind denn so die größten Stolperfallen oder Herausforderungen in so einem solchen Change-Prozess? Welche Erfahrungen hast du da in der Praxis gemacht?
Wie lange habe ich denn Zeit? Nein.
Aller Kürze.
Also ich nehme mal die, die immer wieder aufkommen und wirklich, also tatsächlich auch einen Riesen-Impact haben. Die größte Herausforderung ist einfach das dauerhafte Commitment der Führungskräfte, gerade auch des Top-Management. Weil gerade, wenn wir immer wieder neue Projekte und neue Themen und neue Faktoren, die Change bringen, reinbringen, wechselt der Fokus sehr schnell. Und dann dran zu bleiben, das ist tatsächlich heute eine der größten Herausforderungen. Und trotzdem zu sagen, auch wenn es ein längeres Projekt ist, wir bleiben jetzt dran und wir glauben da dran und wechseln nicht das Pferd zu einem ganz anderen Thema, dann hat man immer nur so halbfertige Prozesse. Ein anderes Thema ist, wie ich anfangs auch sagte, wenn die Führungskräfte, der Führungskreis, der nachher auch kommuniziert oder der Projekt, das Projektteam nicht abgestimmt ist, und zwar irgendwie auf dem Papier von einem Ghostwriter eine Change Story hat oder Ziele hat, die aber unterschiedlich interpretiert werden, das merken alle. Na, da ist, ne? Und wenn ich dann mit dem einen in der Kaffeeküche spreche und der erzählt mir etwas und ich höre im nächsten Meeting aber eine ganz andere Interpretation, die in eine ganz andere Richtung geht und vielleicht sogar gegensätzlich ist, dann frage ich mich wirklich, wissen die, was sie da tun? Und da ist die Sicherheit nicht da, da ist die Zuversicht nicht da. Wir haben es aber jetzt ein paar Mal gehabt, wenn die wirklich einheitlich darüber sprechen und egal, wann ich sie erreiche und wie, ich jedes Mal das Gleiche höre, dann frage ich mich schon, die meinen das ernst. Ne? Die wissen, was sie da wollen und die gehen diesen Weg. Und das gibt eine ganz andere Zuversicht und eine ganz andere Sicherheit. Also von daher, diese Einheiten, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, das hinzubekommen. Ja, und dann natürlich auch immer wieder die Frage, wie gehen wir mit Mitarbeitenden um, die jetzt nicht wollen. Ne? Und unser Anspruch ist es sicherlich, nicht alle glücklich zu machen, aber trotzdem ist es natürlich gerade in einem Familientraditionsunternehmen nicht einfach, diesen Weg zu gehen, ne? Diese Frage, wie gehen wir damit um?
Dann werden wir jetzt doch mal konkret, das ist nämlich auch eine Kategorie in unserem Podcast. Wir haben jetzt schon häufiger über Führungskräfte gesprochen und unser Titel lässt es ja auch vermuten, dass wir darauf einen Fokus setzen wollen. Und du hast auch klar gesagt, für euch sind Führungskräfte ein zentraler Hebel. Und Simone hat auch schon gesagt, das lässt sich eben auch in ihren Studien zeigen, dass die sehr wichtig sind für diese Change-Prozesse. Wie macht ihr denn eure Führungskräfte auch fit dafür, dass sie das alles bestmöglich umsetzen, dass sie klar kommunizieren, dass sie die Vision einheitlich verstehen, dass sie ein offenes Ohr haben für Mitarbeitende und Mitarbeitende gleichzeitig auch das Gefühl haben, sie können alle ihre Sorgen und Ängste vielleicht auch da abladen? Also wie befähigt ihr Führungskräfte dazu, die Transformation so optimal wie möglich zu gestalten?
Und dabei noch Mensch zu sein.
Genau.
Ganz konkret.
In einem Konzern haben wir natürlich, wie alle, eine klassische Führungskräfteentwicklung auch. Wenn ich jetzt aber tatsächlich aus der Change-Expertise gucke, haben wir drei Säulen, über die wir die Organisation, aber vor allem auch die Führungskräfte stärken. Das erste ist tatsächlich so ein bisschen den Rahmen setzen durch Hilfe zur Selbsthilfe. Wir haben intern eine Change Management Guidance aufgebaut, die mit über Prinzipien arbeitet, über Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen gibt, wie ich in bestimmten Situationen vorgehe, wenn ich Widerstand oder Reaktionen vorfinde, wie ich mit Stakeholdern umgehe, wie ich einen Kommunikationsplan aufbaue. Und wir haben auch für Workshop-Formate ganz, ganz viele Blueprints. Ne? Wie setze ich eigentlich einen Team-Workshop auf? Wie schaffe ich einen Schnittstellen-Workshop? Also das ist so ein bisschen diese Säule Hilfe zur Selbsthilfe. Wir haben natürlich das ganz normale Trainingsprogramm, also Enabling, also klassische Trainings im Change Management, um das 1x1 zu lernen, aber auch viele Workshops zu ganz spezifischen Themen, die auch kürzer sind und schneller in den Alltag integrierbar sind, weil diese 3-Tages-Training, die sind bei uns heute nicht mehr realistisch. Und wir haben ganz viele Austauschformate, wo sich Führungskräfte und Beteiligte im Change austauschen können über Good Practices, über Erfahrungen und durch dieses Peer-Coaching so ein bisschen auch weiterhelfen. Und die dritte Säule ist tatsächlich, dass wir interne Change-Begleitung machen. Also sowohl aus meinem Team bei den großen Corporate cross-funktionalen Themen wie in der Digitalisierung, aber wir haben auch intern ganz, ganz viele Change-Begleiter ausgebildet, die in ihren Bereichen die Führungskräfte aus so einer eher neutralen Position unterstützen, coachen, sparren und immer wieder auf diese Dinge stoßen, weil im Führungsalltag und gerade im Projektalltag ist das manchmal auch schwierig, das noch alles im Kopf zu haben und zu sehen und zu fühlen. Und da helfen dann entsprechend die ausgebildeten Change-Begleiter. Mhm.
Simone, du hattest ja eben vorher auch gesagt, die Führungskräfte stehen auf jeden Fall auf der Checkliste für erfolgreiche Transformation. Ich hatte dich schon gefragt, ist die Checkliste universal? Und jetzt würde ich noch fragen, können wir die einzelnen Faktoren oder Personen, Akteure auch ranken? Also kann man zum Beispiel sagen, Führungskräfte sind schon einer der zentralsten Hebel für die Transformation, zum Beispiel auch zentraler als die Vision oder die Kommunikation, oder sind es auch alles gleichwertige Faktoren?
Naja, ich meine, die Führungskräfte sind ja die, die die Vision dann tragen müssen und die sie weitertragen müssen, die das Sensemaking machen müssen, die Sinngebung. Also von daher sind sie schon sehr zentral. Ne? Wenn ich gucke, also wir setzen ja auch immer sehr viel auf die Mitarbeitenden, die selber die Veränderungen dann vorantreiben. Und das gehen wir in der Regel so an, dass wir sagen, am Anfang definieren wir die Projekte sehr gut und bringen da top-down zusammen mit bottom-up. Das heißt, ich habe das Top-Management und habe Führungskräfte, die sagen, genau das wollen wir angehen und das muss passieren. Und parallel brauche ich aber auch Mitarbeitende, die sagen, das ist genau das, was wir hier tun sollten. Und wenn wir nicht beides zusammen haben, gibt es sozusagen kein Projekt, dann wird nicht losgelegt. Ne? So, und da nochmal so unsere Learnings so ein bisschen. Das funktioniert sehr gut, wenn diese Projekte gut sind. Und meistens muss man diese Projekte und gucken, was man genau macht, dauert fast genauso lange, wie das Ganze dann auf die Schiene zu bringen und umzusetzen. Ne? Völlig verrückt, auch was ich am Anfang immer sehr unterschätzt habe. Und dann ist es so, dass die Mitarbeitenden, die wir dann über so Qualifizierungsprogramme und dass sie immer wieder an Projekten dann auch arbeiten, dann zum Erfolg dieser Projekte führen. Auch dann brauchen wir aber wieder die Führungskräfte und können das nicht so dem Zufall überlassen, weil manchmal funktioniert das mit den Mitarbeitenden und in unseren Veränderungsmachen und den Führungskräften und die Führungskräfte unterstützen und wissen, was sie tun können und manchmal aber auch nicht. Ne? Von daher haben wir da auch angefangen, so eine begleitende Schiene nochmal dazu zu setzen, wo auch die Führungskräfte qualifiziert werden. Und da merken wir immer, dass da das Wesentliche ist, dass sie sowas lernen wie die motivierende Gesprächsführung, was auch die Veränderungsmachenden lernen. Und da ist so die Idee dabei, wir reden über Veränderungen anders, als wir das vielleicht bisher getan haben. Und wir sind auch nicht nur im Sendungsmodus, sondern wir versuchen bei dem anderen Change Talk zu evozieren, sagen wir mal ganz gern. Das heißt, Veränderungsargumente hervorzulocken bei dem anderen. Dafür muss ich zuhören, dafür muss ich Fragen stellen. Und es dauert manchmal auch ein bisschen länger, ne? Aber wenn man das tut, überzeugt das Gegenüber sich eigentlich selber von dieser Veränderung, ne? Und das ist immer sehr wirksam und das nehmen die Führungskräfte auch sehr gut an. Und das andere ist, was sie oft lernen müssen, ist so, wie können sie denn ihre Mitarbeitende unterstützen? Und das nicht nur beim Lernen, sondern auch beim Umsetzen. Und da merken wir auch oft, da gibt es Führungskräfte, die haben da Ideen, aber ganz oft hat man dort auch keine Ideen, wie man das eigentlich machen muss. Und auch das muss man sozusagen lernen. Und man muss auch lernen, wie man praktisch in der Interaktion den anderen versteht. Auch das ist immer wieder ein Thema, wo ich mir dann Mitarbeitern höre, ja, ich war ja jetzt bei meiner Führungskraft und habe ihm das gesagt, aber der hat gar nicht reagiert. Und wenn ich da mit den Führungskräften spreche, sagen die mir, ja, da waren zwar zwei Mitarbeitende, aber ich habe gar nicht verstanden, was die von mir wollten. Ja, also auch wo man sich auf solche Gespräche vorbereiten muss und überlegen muss, was ist eigentlich meine Botschaft und wie kriege ich es auch hin, dass der andere diese entsprechend hört.
Mhm. Würdest du sagen, das ist jetzt auch eine ganz spontane Frage, aber weil hier natürlich überall die KI rumgeistert, dass KI da eine neue Rolle auch einnehmen könnte, zum Beispiel Gespräche zu unterstützen oder sie zumindest vorzubereiten, wenn Führungskräfte da vielleicht auch noch eine Herausforderung sehen, so eine Gesprächsführung aufzubauen?
Ja, interessante Idee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber natürlich könnte man auch eine KI eingeben, das und das ist mein Ziel. Welche Fragen müsste ich denn stellen, dass ich da hinkomme? Ne? Aber ich glaube, auch da müsste ich selber eine Idee davon haben, um wieder auch entscheiden zu können, ne? Sind das jetzt gute Fragen? Führt mich das tatsächlich dahin? Also ich finde KI, gerade wenn man jetzt so mit diesen Chatbot, finde ich die immer total anregend und so, dass ich selber weiterdenken kann. Und ich glaube, wenn man sie so nutzt, kann das schon funktionieren. Wenn man es dann hinterher 1:1 so nimmt, habe ich so meine Zweifel, dass das funktionieren würde.
Du hattest jetzt vorher auch erwähnt, eben Führungskräfte sind die eine Säule, die man eben auch stärken und befähigen sollte, so einen Prozess zu leiten. Aber ihr setzt eben auch ganz stark auf die Mitarbeitenden und das ist natürlich auch eine logische Konsequenz. Jetzt hört man auch, und das habe ich auch heute hier irgendwo gehört bei einem Vortrag, die Mitarbeitenden und Menschen insgesamt werden auch immer veränderungsmüder. Natürlich auch, weil die Veränderungen so dynamisch sind und ständig was Neues kommt. Man hat das Gefühl, man kann überhaupt nicht atmen zwischendurch und verliert vielleicht auch die Orientierung. Würdest du sagen, auch dieses Narrativ ist richtig? Lässt sich das belegen, dass die Mitarbeitenden weniger Lust auf Veränderung haben inzwischen?
Also unsere Erhebungen spiegeln das nicht so richtig wider. Also wir haben schon die Situation, dass viele immer so ambivalent sind, ne? Und man muss dann halt sehen, dass man auf die Waagschale pro Veränderung halt mehr entsprechend draufpackt, ne? Und es ist schon so, dass alle auch so einen Druck erleben. Das würde ich schon sagen. Aber ich bin eigentlich jetzt so in der Erhebung bin ich immer eher überrascht, dass da doch sehr viele Proaktive sind, die eher nur richtig angesprochen werden wollen, ne? Und wo ich denke, ach, da ist doch auch eine ganze Menge Potenzial. Ich glaube nur, wir haben in den Strukturen und wir nutzen einfach dieses Potenzial noch nicht immer gut. Und das Zweite, wenn ich jetzt auch an Führungskräfte denke, weil manchmal denke ich auch, man kann es übertragen. Wir beschäftigen uns gerade viel mit so paradoxer Führung. Das heißt immer, ich habe so eine Dimension mit so zwei Polen, die passen eigentlich nicht zusammen, ne? Also ich muss Tagesgeschäft können und ich muss Strategie können. Ich muss meinen Mitarbeitenden nah sein, aber ich muss auch so Distanz sein, dass ich noch Ansagen machen kann, ne? Ich will authentisch sein, aber gleichzeitig muss ich auch was repräsentieren, ne? Und muss da auch bestimmte Botschaften senden, ne? Ich will innovieren, aber muss auch optimieren parallel, ne? Also ich habe ganz viele Sachen, die ich machen muss, die erstmal jetzt relativ unvereinbar sind. Früher hätte man vielleicht immer so gesagt, ja, man macht entweder oder, ne? So, und zunehmend sagt man, das geht eigentlich nicht mehr, sondern ich muss sowohl als auch machen und es muss in so einen Modus entsprechend kommen, ne? Und muss versuchen, das halt zu integrieren und das so, dass ich trotzdem handlungsfähig werde und meine Emotionen dabei regulieren kann und iterativ immer wieder drauf gucke, ne? Und sowas muss man, glaube ich, lernen und auch lernen, dann dabei trotzdem gesund zu bleiben. Und das ist meines Erachtens so ein Konzept, was uns jetzt in dieser VUCA-Welt und wo so viele Anforderungen auf einen zukommen, eigentlich ganz gut weiterhilft, Führungskräften weiterhilft, aber möglicherweise auch Mitarbeitenden weiterhilft, weil die auch oft in diesen Spannungsfeldern mittlerweile bewegen.
Mhm. Du hast gesagt, ich muss es lernen. Das heißt, du würdest sagen, es braucht genau auch dafür unbedingt Führungskräfteentwicklung, die dann sich auch wieder spiegelt auf die Mitarbeitenden.
Genau, es braucht dafür Bewusstsein, ne? Man muss sich selber auch wahrnehmen und damit entsprechend klarkommen, um dann gut agieren zu können. Ja.
Mhm. Und jetzt hast du vorher erwähnt, wir heben vielleicht die Potenziale, die da sind, noch gar nicht so sehr. Und Mitarbeitende bringen eigentlich ganz viel mit und vielleicht auch Lust auf Veränderung. Was kann man das in Kompetenzen ausdrücken? Also was brauchen wir an Veränderungskompetenz in der gesamten Organisation, damit es funktioniert?
Na, früher haben wir immer so gesagt, so, wir haben diese veränderungsresistenten Mitarbeitenden, ne? Die wollen irgendwie nicht. Ne? Da würden wir nicht mehr von sprechen, sondern wir würden oft sagen, es sind möglicherweise andere, es sind Führungskräfte, die einen auch da reinbringen, dass man nicht verändern möchte. Und es ist sozusagen so eine Dynamik, die auch andersrum funktioniert. Ne? Und letztendlich müssen wir so auf diesen verschiedenen Ebenen gucken, wo müssen wir uns weiterentwickeln, und wir müssen uns diese dynamischen Prozesse meines Erachtens viel mehr angucken. Ne? Und Veränderungsbereitschaft und Freude daran, irgendwie zu agieren, was zu bewirken, erzeugen und uns daran auch freuen können, das feiern können und auch so Fortschritt einfach sehen können.
Und was würdest du sagen, wie lernen Mitarbeitende Veränderungsbereitschaft?
Also, was ich immer sehr verrückt finde, ist, wenn wir starten mit diesen Projekten, berichten mir dort immer Mitarbeitende von missglückten Veränderungsprojekten. Und das ist ein unglaublicher Hämmer. Und die haben manchmal in Erinnerung Projekte, die 15 Jahre her sind, und sie erzählen sie so lebhaft, als wären sie gestern gewesen. Das heißt, meines Erachtens ist unsere Verantwortung von uns allen, immer zu zeigen, dass diese Veränderungen, auch wenn sie nicht zu 100% geklappt haben, dass wir immer etwas dabei gelernt haben und uns immer weiterentwickelt haben und dass wir das alles wertschätzen können. Das heißt, wenn wir in diesen Projekten sind, ne, geben wir immer alles dafür, dass es ein Erfolg wird und hinterher auch so darüber gesprochen werden kann. Und das sowohl für die Mitarbeitenden als auch für das Team und die Organisation. Ne? Genau, und kann man auch in der Literatur, also ich habe dann danach mal recherchiert, findet sich da tatsächlich auch wieder, ne, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist, der uns dafür hemmt. Das heißt, wir müssen diese Veränderung positiv belegen und zum Erfolg führen.
Aber natürlich können wir ja auch nicht ausschließen, dass es eben mal Herausforderungen gibt, die nicht gleich bewältigt werden, oder dass etwas auch mal schief läuft. Das heißt, würdest du dafür plädieren, wir müssen auch nochmal neue Fehlerkultur erlernen, damit wir dann eben nicht alles nur schwarz reden, sondern sagen, es hat vielleicht nicht geklappt, aber wir können wieder was Positives rausziehen?
Ja, genau, absolut. Ne? Also es hat vielleicht das nicht geklappt, was ich eigentlich erreichen wollte, aber es ist ganz viel anderes hat dabei funktioniert, ne? Oder ich habe ganz viel dabei gelernt, ne? Und das ist ja ganz oft so, oder jeder wird sich daran erinnern können, dass er irgendwie so ein paar Lowlights in seinem Leben hatte, hatte ich auch, ne? Und eigentlich waren die im Nachhinein immer total cool, weil ich gerade daraus ganz viel dann mitnehmen konnte und mich weiterentwickeln konnte. Und ich glaube, so müssen wir das definieren, aber müssen das aber auch sichtbar machen.
Dann nochmal an dich, Andrea, aus der Praxis. Wir haben jetzt viel auch über Führungskräfte gesprochen, wie wir sie befähigen, was sie brauchen. Hatten jetzt noch eine zweite Perspektive, nämlich die Mitarbeitenden, die natürlich sehr stark auch davon leben, wenn Führungskräfte sie wiederum befähigen und sie hören. Aber gibt es da bei euch auch Programme, wie ihr die Mitarbeitenden nochmal speziell mitnimmt oder auch fit macht für die Veränderung?
Also dedizierte Programme nicht. Wir haben immer wieder Formate, wo es eben diesen Austausch gibt. Welche Rolle habe ich eigentlich und wie kann ich mitgestalten? Und wenn wir hier über Mitarbeitende reden, wir haben ja auch Mitarbeitende in Projektleitungsrollen. Das sind praktisch die Multiplikatoren oder die Veränderungsmacher, die Simone nennt. Die gibt's bei uns ja auch. Die haben keine disziplinarische Führung, aber sie führen halt Veränderungen. Und damit gehören sie für uns auch zu den Führungskräften in diesem Sinne. Hier sprechen wir eher von den Betroffenen und ich gehe da total mit. Also so eine generelle Resistenz gibt's nicht. Für mich ist das immer eher die Frage, welche Bedürfnisse stehen dahinter? Und darüber eben auch zu sprechen. Ne? Also wir arbeiten da viel zum Beispiel mit dem SCARF-Modell. Da geht es um Sicherheit, da geht es um Status auch, um Autonomie, um Verbundenheit, aber eben auch um Fairness, um da überhaupt darüber zu sprechen. Also das machen wir schon viel. Und grundsätzlich bin ich total dabei. Es geht auch darum, immer wieder zu gucken, was ist auch gut gelaufen. Und für mich ist nicht so sehr, ich glaube, Fehlerkultur spricht heute kaum noch jemand drüber, weil es immer eine negative Konnotation hat. Auch da, wir sprechen dann eher von einer Lernkultur, weil Veränderung ist ein kontinuierliches Lernen. Es ist immer wieder ausprobieren, reflektieren, lernen. Und ich glaube, da können Führungskräfte auch viel beitragen, diesen Raum zu geben, den Mut zu haben, auszuprobieren, um dann auch reflektieren und lernen zu können.
Dann würde ich mit Blick auf die Uhr, um auch noch Möglichkeiten für Sie zu schaffen, vielleicht Fragen zu stellen, unsere Abschlussrunde einläuten. Und im Podcast habt ihr dafür 2 bis 3 Sätze, um meine Abschlussfrage zu beantworten, die nochmal so ein bisschen alles zusammenfassen soll, was wir besprochen haben. Nämlich, was ist für euch der relevanteste Erfolgsfaktor im Veränderungsprozess? Simone macht den Start.
Ja, ich glaube, für mich gibt es irgendwie nicht einen. Sind Netzwerke, sind die Menschen, die entsprechend lernen und Veränderungen vorantreiben, ne, und dazu befähigt werden. Vielleicht so.
Dann darf Andrea.
Also für mich ist es auf jeden Fall das wirkliche Commitment, das zu wollen. Die klare Orientierung, wo soll es eigentlich hingehen, also auch in Attraktivität. Und es muss auch immer ein bisschen Spaß und Leichtigkeit dabei sein.
Damit die Party auch läuft. In diesem Sinne, vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie und ihr dabei wart bei unserem Podcast und dieser Gesprächsrunde.
So, Christina. Auf den Satz habe ich so lange gewartet. Was hast du denn jetzt gelernt bei diesem Podium?
Das hast du dir die ganze Zeit auf dem Podium gedacht, klar, und hinterher fragst du mich ab, was ich da jetzt
mitgenommen habe. Genau, ob du auch schön reingehört hast.
Ich weiß natürlich um meine Rolle als Führungskraft.
Wichtiges Learning.
Ohne Führungskräfte geht's nicht.
Ja, so insofern ist es natürlich.
War da noch was anderes oder habe ich das alles andere noch überhört?
Ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch gefiltert, um das für dich Relevante rauszufischen, was ja vollkommen richtig ist. Aber ich fand es auch nochmal spannend zu hören, dass einfach egal, wo Menschen sich begegnen, ob es in einem Veränderungsprozess ist oder auch nicht, Kommunikation das zentrale Werkzeug ist und dass es einfach eine Investition ist, auch eben besonders Führungskräfte auch darin zu schulen, mit Mitarbeitenden transparent darüber zu sprechen und sie eben immer auf dem wichtigen Informationsstand zu halten und auch, was Frau Kaufeld ja so oft betont hat, zuzuhören, also das möglich zu machen, dass Mitarbeitende sich gehört fühlen, ohne dass das heißt, dass genau das gemacht wird, was sie sagen. Und eine spannende Info ist ja auch, wir sind gar nicht so veränderungsmüde, wie es uns immer unterstellt wird.
Und dann kommen wir nämlich schon zur Checkout-Frage, denn als Führungskraft habe ich gelernt, natürlich auch, ich muss zuhören und deswegen frage ich dich jetzt, was ist für dich wichtig, wenn es um Veränderung geht, egal in welcher Form?
Checkout. Tatsächlich ist es das, was Simone ganz am Anfang gesagt hat und auch Andrea später bestätigt hat, die Frage nach der Vision oder dem, wozu mache ich etwas. Also wenn ich verstehe, warum ich eine Veränderung durchziehen sollte, wenn es zum Beispiel ist, mehr Sport zu machen, gut, es gelingt mir trotzdem nicht, aber es gelingt mir besser, wenn ich weiß, wofür zum Beispiel, es ist irgendwie für die Gesundheit wichtig.
Und das stimmt ja auch.
Das nicht. Stimmt auch und das genau nicht, braucht man
das
nicht
hinterfragen. Nicht, du hast inzwischen sehr viel Sport gemacht.
Ach so, findest du?
Ja.
Ja, okay, für meine Verhältnisse bestimmt.
Außer du hast während meines Urlaubs total ausgesetzt.
Nein, da habe ich beim Städtetrip 25.000 Schritte gemacht pro Tag. Dann. Also Entschuldigung.
Ja, und jetzt muss ich das auch noch beantworten.
Ja, klar.
Was ist mir bei Veränderungen wichtig? Ich glaube, ganz wichtig ist wirklich erstmal diesen Mut zu finden, dann auch mal wirklich was anderes zu machen und es auch auszuprobieren. Und dann natürlich das, was unser lieber Kolumnist Axel Koch sagen würde, dann auch durchhalten und ein Rückfallmanagement einführen. Also auch konsequent sich immer wieder sagen, warum man das jetzt macht. Um dann auch durchzuhalten. Und damit ihr bis zu unserer nächsten Folge jetzt durchhaltet.
Hervorragend.
Verweisen wir natürlich noch auf unser Online-Portal unter neues-lernen.org, wo ihr immer aktuelle News findet, rund ums Corporate Learning, auf unseren LinkedIn-Kanal, auf die App. Und dann kommt auch bald unsere nächste Printausgabe raus.
Genau, an der wir jetzt schon unter noch nicht ganz Hochdruck arbeiten, aber
schon mal
so allmählich anfangen.
Ja.
Insofern habt noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.